Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Da-da-da-da-da. Ich bin Antje Schomaker und ich bin eine deutsche Indie-Pop-Sängerin und Texteschreiberin. Und ich habe Anfang des Jahres ein Album rausgebracht, mein Debütalbum von Helden und Halunken. Und habe mir letztens ein Freundebuch gekauft und mir überlegt, einen Podcast zu machen. Und mit diesem Freundebuch fahre ich jetzt zu verschiedenen Leuten, beziehungsweise kommen sie bei mir vorbei und wir füllen das Buch zusammen aus. Und Anfang des Jahres bin ich mit meinem besagten Debütalbum auf Tour gegangen und auf der ersten Hälfte der Tour hat uns Dennis Jaspersen als Support begleitet. Und Dennis Jaspersen ist der Sänger von Herrenmagazin und ein ganz wundervoller Musiker und auch wundervoller Mensch. Er hat uns ununterbrochen zum Lachen gebracht im Tourbus, war ein toller Gesprächspartner und wir haben uns jeden Abend gefreut, seine Songs anhören zu können. Vor einer Weile hat er mich in meiner Küche in Hamburg besucht und wir haben über ehrliche Kritik gesprochen, über seine Angewohnheit des Rumonkelns, seine sehr speziellen Ticks, darüber, dass er wie eine Aubergine ist und warum seine Musik wie ein Stück Schwarzbrot mit Käse klingt. Ein paar von euch haben mir in den Folgen zuvor mal geschrieben, dass sie während des Hörens manchmal ganz laut lachen mussten, was im öffentlichen Nahverkehr für sehr lustige Blicke gesorgt hat. Und ich kann euch sagen, dass Dennis Jaspersen auch mit großer Sicherheit euch dazu bringen wird, ganz laut in der Straßenbahn zu lachen. Und dazu ermuntere ich euch hiermit ganz stark. Dann freuen sich vielleicht auch andere Fahrgäste. Und falls mal jemand fragt, warum ihr so laut lacht, dann empfehlt doch gerne diesen Podcast weiter. Vielleicht lachen dann mehr Leute in Bussen oder Straßenbahnen und wenn sie diesen Podcast hören. Ansonsten danke ich Kilian Reischl, dass er mit mir immer diese Podcasts editiert und euch fürs Zuhören und Dennis Jaspersen ganz doll fürs Vorbeikommen in meiner Küche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und auf bald mit Antjes Freundebuch und Dennis Jaspersen. Laut meinem Freundebuch Dennis Jaspersen. Wie schön.
Ich bin Dennis Jaspersen, das ist mein Name.
Ja, voll cool, ey. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir haben uns kennengelernt, schreibst du, im Promride.
Im Promride? Der Bus.
Ja.
Machen wir gleich mal Werbung für die Busverleihfirma. Da haben wir uns kennengelernt. Obwohl du meinst, wir haben uns schon woanders gesehen. Ah, ich weiß, wo wir uns gesehen haben. Als du Bosse supported hast, in der Sporthalle, da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Weil ich wusste, dass ich dir hier in der Straße irgendwo mal begegnet bin und dich gegrüßt hab und du hast mich nicht zurückgegrüßt.
Wie bitte?
Darüber schreibe ich immer noch traurige Lieder.
Das stimmt überhaupt nicht. Vor allem, das wird mich nachher nochmal einholen, als ich meine Eigenschaften aufgeschrieben habe. Da habe ich geschrieben, dass ich höflich bin. Von wegen.
Nee, wahrscheinlich, ich kann mir einfach Gesichter und Namen sehr gut merken und ich wusste auch schon vorher, glaube ich, so ein bisschen, wer du bist.
Naja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dich sozusagen gesehen habe, dass du mich grüßt so. Und ich dann nicht zurückgrüße.
Ja, es war so im Vorbeigehen, vielleicht warst du auch...
Vielleicht habe ich dich einfach nicht gesehen.
Ja, das kann gut sein.
Ich habe wahrscheinlich Musik gehört, oder?
Kennst du, ja, das hat sich so angefühlt wie, so ich wink jemandem und so.
Ja, ich habe dich nicht gesehen. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand zuwinkt, das ist tatsächlich eine meiner perfidesten Eigenschaften, dass ich, wenn ich mit einer Freundin irgendwo lang gehe, wir treffen Leute und dann, die kenne ich nicht und die kennen mich aber und dann rede ich mit denen und dann gehen wir weiter und dann sagt sie, ja, wer war denn das? Ich so, keine Ahnung. Und ich so, was? Ich habe total das Gefühl gehabt, dass du den kanntest. Und ich glaube, das ist...
Aber man weiß ja, wie reagiert man sonst? Ich habe auch schon so Gespräche, letztens wurde ich im Supermarkt oder vorm Supermarkt angesprochen, so, ja. Hey Antje und bla bla bla, und dann haben wir uns unterhalten und dann am Ende hat sich rausgestellt, dass sie mich einfach auf dem Deichbrand gesehen hat. Und dann war das so, ich denke immer, ich muss jetzt nett sein, die kennt mich unheimlich, ich weiß nicht, wer das ist.
Du bist hier in der Bringschuld.
Ja, und dann ist man so, das sind irgendwelche Freundesfreunde und am Ende stellt sich raus, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja. Oder sie schreiben mir am Ende auf Instagram, ach ja, voll, voll nett, dass wir uns gesehen haben. Und ich dachte so, ich muss jetzt nett zu denen sein, weil das Freunde sind oder Bekannte.
Ja, ich weiß. Man muss ja immer nett sein, aber ich weiß total, was du meinst, weil man dann permanent sich schlecht fühlt und denkt, oh nein, kenn ich den, nicht.
Ja, ich habe das Gesicht vergessen.
Und ich bin ja immer ich bin sehr liebesbedürftig und will immer, dass alle mich mögen.
Ja,
und
ich auch.
Das ist schlimm. Das ist dann natürlich in solchen Momenten immer schwierig.
Ja. Ja, es entwickelt dann so eine ganz komische Das ist so ein komischer Strom. Dann steht man da in diesem Gespräch. Ja. Oder auch, kennst du diesen Moment, wenn jemand so bekannt ist, so, den man so flüchtig kennt, vorbeiläuft und du willst nur kurz sagen, hey, moin, und weiterlaufen.
Ja.
Und dann kommt der aber zu einem und will sich so unterhalten und du denkst so,
awkward. Ja,
ja. Ist auch immer so, ah, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, woher wir uns kennen, aber ich kenne dich.
Und ich war mal, es ist sehr lange her, es war vorher im Magazin, das muss also über 15 Jahre her gewesen sein. Und da bin ich auf dem Fahrrad durch die Wohlwillstraße gefahren und dann gingen Markus Wiebusch und Erik Langer vorbei. Es war sozusagen, Ketka war gerade raus und für mich das Größte auf der ganzen Welt. Und dann wollte ich den so zuwinken. Also mir ist das Gesicht völlig entglitten. Ja, und mit einer Hand dann Fahrrad gefahren und dann habe ich die Kontrolle über mein Fahrrad verloren und mich fast vor denen auf die Fresse gelegt. Und dann war es auch schon vorbei. Die haben schon echt gedacht haben, Gott, was für ein Idiot. Was ist das für ein Idiot? Ja.
Ach, cool.
Ja,
das hätte ich gern gesehen.
Ja, ich bin danach weitergefahren und dachte so, Dennis, mein Gott, wie musst du es ausgesehen haben?
Ja. Ey, weißt du, was mega lustig ist? Ich bin gestern im Transporter gefahren, am Festival nach Hause, und es lief Herrenmagazin im Radio.
Auf welchem Sender?
91XFM.
Ah, gut, sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Habe ich mich total gefreut.
Ich freue mich da auch immer drüber.
Ja.
Ich bin der Arbeiter, läuft auch manchmal Radio und XFM meistens, und dann machen sie, wenn das immer an ist, lauter, und dann ist es mir sehr peinlich. Gehe ich meistens ins Lager. Freue mich da insgeheim, aber tu so, als würde es mich ärgern. Und dann ärgere ich mich über mich selbst, weil ich das nicht annehmen kann. Weil ich die Freude nicht annehmen kann.
Aber es ist auch komisch, wenn man dabei ist. Also letztens, ich war mal bei so einem, Familientreffen, Freundetreffen irgendwie von mir. Und dann, das ist Antje und die macht Musik und dann machen die halt das an. Und dann sitzt du so daneben.
Oh Gott,
so,
oh Gott.
Bitte mach das aus.
Nein.
Ja, das ist so ganz komisch. Dann was macht man denn dann? Sitzt man so daneben? Ja.
Na, man ist ja aber auch irgendwie öffentliches Gut.
Ja.
Ne? Man will das ja auch und dann muss man eigentlich muss man dann damit leben.
Das stimmt.
Dass man, andererseits ist es natürlich auch was sehr Privates und ich mag das nicht so gerne, wenn sich so Sachen vermischen. Also wenn ich bei meiner Familie bin, dann ist es besonders schlimm. Weil wenn die Familie sitzt, dann über die Arbeit redet. Man redet ja mit den meisten Menschen nicht über die Arbeit. So, ne? Und dann, als Musiker hast du ja eine besondere Position.
Ja.
Du bist ja dann irgendwie, es ist ja auch interessant, die Leute finden es gut und wollen mehr wissen. Und es ist aufregend. Und dann musst du so Sachen beantworten, die du vielleicht gar nicht beantworten willst.
Ja, und vor allem hat ja auch jeder eine Meinung dazu. So, jeder hört Musik, jeder darf dazu was sagen. Ja. Und dann ist es so, ja, also ich finde ja bei dem und so. Und dann sitzt man da so, okay,
genau.
Danke. Ja. Letztens hat mir auch jemand geschrieben bei Facebook, dass ich ja so eine Frohnatur bin.
Ja.
Und dass meine Songs ja ruhig früh, also das auf dem zweiten Album, weil viele Leute das ja von mir so annehmen würden.
Ja.
Also hätte er das Gefühl beim Konzert gehabt. Und so ein bisschen meine Fröhlichkeit sollte mir in den Songs so durchkommen.
Ja.
Habe ich gedacht, das ist voll nett, dass du mir schreibst und das so
machen
möchtest.
Ja.
Aber ich denke so, ey, warum sagst du mir, wie ich schreiben soll? Also weißt du, das ist so, weil er denkt, er muss mir das in dem Moment sagen. Es war irgendwie ganz witzig, aber ich würde doch auch nicht zu Ikea hingehen und sagen, also ich finde, jetzt ihr solltet mal so einen Schrank bauen. Oder, also weißt du, das ist halt so.
Ja, stimmt, so aber krass, die Leute haben das Gefühl, dass ihnen diese Meinung zusteht.
Ja.
Andererseits ist es, in solche Meinungen kriegt man immer sehr viel. Andererseits ist es sehr schwierig, ein valides, gutes Feedback zu bekommen.
Das stimmt, aber hört man das, wenn ich jetzt...
Ja, vermutlich hört man das.
Ein bisschen Wasser. Du auch ein bisschen?
Bisschen Atmo, gerne.
Eigentlich habe ich gedacht, voll gut mit dem Kuchen, dass wir den vorher gegessen haben, weil sonst hätte man immer...
Also ich esse es auch. Auch in Meetings, wenn da Kekse sind, dann esse ich die auch.
Ja, natürlich.
Bevor ich gerade schingeln.
Feedback.
Feedback, ja. Andererseits ist es sehr schwierig, finde ich, ein gutes Feedback zu kriegen. Ich bin zum Beispiel, weil ich aber auch chronisch unsicher bin, habe ich ein Konzert gespielt, erst am Samstag auf dem Futur 2 Festival und das erste Mal mit Klavier. Und also nicht ich, Klavier, ich habe Gitarre gespielt und Flo, mein Freund Flo, hat Klavier gespielt. Und es hat sich auch cool angefühlt. Das ist sehr, sehr schön, mit Klavier auf der Bühne zu sein, weil die Akustikgitarre nicht mehr so viel Akustikgitarre ist. Mhm. Aber trotzdem irgendwie bin ich dann da runter und dachte mir, okay, das muss ich jetzt komplett mit mir selbst ausmachen. War das jetzt gut? Weil es war das erste Mal. Ich so, okay, war das jetzt gut? War das scheiße? War das gut? Was soll man machen? Und dann habe ich auch immer nicht das Gefühl, dass das Feedback von den meisten Leuten ehrlich ist. Wenn ich dann zu Freunden gehe und sage so, war das gut? Wie war das? Wie fandst du das? Mhm. Ja, gut. Oh, das ist irgendwie, aber andererseits verstehe ich auch nicht, warum ich dann selber immer nicht das, vielleicht war es ja gut. Vielleicht war es ja gut. Vielleicht muss ich das Schlechte immer suchen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es macht ja aber auch manchmal bei so Musik das gar nicht so aus, ob da jetzt ein Instrument oder, also...
Ja, aber was da gespielt wurde.
Ne? Ja. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an.
Das wahre Alter. Ja, ich gebe das wahre Alter an. Es hat eh keinen Sinn zu lügen. Außerdem ist es bei mir so, wenn ich mein wahres Alter angebe, dann sagen die meisten Leute noch, echt krass, siehst viel jünger aus. Ja. Das will ich nicht riskieren.
Ja, das ist doch gut.
Dabei habe ich auch, ich hab nächsten Monat habe ich Geburtstag und werde 36. Also ich bin 35. Ja, ich bin richtig alt.
Ach Quatsch. Aber ja. Du bist 10 Jahre älter als ich.
10 Jahre, ja.
Ja.
Ich bin so onkelmäßig. Ja. Also manchmal, ich bin mal mit den mit Jakob, mit dem Sänger von Leoniden, bin ich mal nach Köln gefahren und dann bin ich ausgestiegen da und dachte mir, oh Mann, Dennis, ey, du hast so onkelmäßig jetzt die ganze Zeit geredet. Oh, nee. Oh, schrecklich. Aber ich versuche das immer, wenn ich dann so onkelig werde, dann verbiete ich mir dann selbst.
Wenn du so anfängst, Ratschläge zu geben.
Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm.
Oder so, also bei mir damals.
Bei mir damals, als wir. Oh.
Ja.
Ja, aber irgendwie ist es ja auch.
Aber es ist doch das Schöne auch.
Ja, oder? Es ist ja auch Erfahrung. Wenn man Erfahrung hat, dann kann man Erfahrung auch teilen. Und ja. Ich meine, es ist auch eigentlich egal, was Leute sagen. Man macht immer seine einen Fehler. Das ist auch wieder so ein Onkelspruch.
Ja, oh aber Gott. Ich finde es auch gut, wenn man so älter wird, dann kann man so sagen, boah, wir kennen uns schon 10 Jahre. Oder hey, das mache ich jetzt schon so und so lang. Ich finde es irgendwie auch was Schönes, so zu sagen, ich bin jetzt so und so alt und dafür habe ich schon das und das geschafft immer. Also ich finde es irgendwie auch schön am Älterwerden.
Ja. Beziehungsweise Rasmus hat mal in einem Lied geschrieben, erzähl mir nicht, wie alt du bist oder wie alt du wirst, da sind wir alle gleich. Und Alter ist in dem Sinne wirklich eine demokratische Angelegenheit, weil jetzt in dem Moment ist die junge Band oder der junge Musiker oder der junge Typ eben jung. Aber man war selber auch mal jung. Und irgendwann wird dieser jetzt junge, frische, coole Musiker in meiner Position 10 Jahre älter sein, weißt du? Er wird in meiner Position sein und er wird sagen, oh krass, jetzt ist ein neuer, junger, cooler, hipper Musiker da.
Ja.
Und insofern ist es, ja, es ist fair. In der Hinsicht ist fair. Außer wenn jemand vorher stirbt, früh stirbt. Das ist unfair für alle.
Ja, das stimmt.
Dann ist man nämlich ewig jung.
Ja, ich finde aber so, der Vergleich ist auch so, ob das jetzt jünger oder älter ist. Manche bringen zum Beispiel ihr erstes Album mit 20 raus und manche mit 26 und manche erst mit 30 oder sowas. Ja. Dann kann man gar nicht sagen, als ich so alt war wie du, da war, habe ich das schon. Also manchmal passiert halt einfach was zu verschiedenen.
Ja. Eine Sache zum Beispiel, die richtig onkelmäßig ist, die ich immer erzähle, ist, dass wir noch mit Landkarten losgefahren sind.
Auf Tour?
Ja, wir hatten so einen Stapel Deutschland-Landkarten.
Ach krass.
Und dann haben wir uns immer gestritten. Ja, weil wir uns dann natürlich trotzdem verfahren haben.
Ja.
Mit Wegbeschreibungen vom Veranstalter und so.
Geil.
Wiederum, andere, wenn du mit Tour, mit so Tonleuten, die schon lange unterwegs sind, redest, die haben dann noch vor der Handyzeit, dann haben sie auch Termine vereinbart, wo sie den Veranstalter anrufen von unterwegs.
Ach krass.
Gab es dann Haltestellen wie auf der Autobahn, fehlt mir das Wort. Raststätten. Haben sie dann immer dann telefoniert und Veranstalter angerufen und gesagt, ja, wir sind jetzt da und so.
Ach, abgefahren.
Abgefahren, ne?
Ja, krass.
Ja, auch ein bisschen onkelmäßig jetzt alles. Aber das ist einfach dann schon anders. Aber sowieso denke ich, dass, glaube ich, aber so meine Generation ja in dieser Transition sozusagen vom Vor-Internet zum Smartphone eigentlich auch, ist eigentlich auch schon verrückt. Eigentlich eine gute Zeit auch. So hat man beides mitbekommen.
Im Buch steht, meine Ticks, nervöses Brustreiben. Bisher hast du dir noch nicht nervös die Brust gereiben.
Ja, nee, bitte nicht. Es ist vor allen Dingen, wenn mich jemand lobt, weil ich nicht so gut mit Komplimenten umgehen kann,
ja.
Dann mache ich immer so ein Hohlkreuz und lege meine ausgestreckten Finger auf und mache dann so. Oh, vielen Dank. Oh, danke. Danke. Oh, ja. Oh, das ist schrecklich.
Aber ich mach so, ich leg so Waldorf-mäßig, früher Waldorf-mäßig, hat man in der Waldorfschule immer so die, beim Morgenspruch die Hände so auf die, ich glaube, ich mache dann immer so, oh, dankeschön. Es ist auch was man sich so, also wenn jemand einem ein Kompliment macht, dann macht man irgendwie die Arme auch vor sich, vielleicht, weil man das halt nicht so gut abkann.
Ja, genau, weil man sich beschützen will, ne?
Ja.
Das ist ja auch beim, sozusagen die Taube, die du machst.
Sie fliegt.
Ja, genau, fliegt. Ja, sie landet jetzt.
Ja, das ist auch lustig.
Ja, es ist, ich weiß ja nicht, das werde ich nicht los. Aber das sind nur die, das sind die harmlosen Ticks.
Die, was sind noch für Ticks?
Ach ja, so, ach, so was sagst du, Popeln und sowas, das macht man natürlich auch.
Ja, gerne. Aber das ist ja was Menschliches eigentlich.
Das ist kein Tick, ne?
Mm-mm. Ich glaube, früher, Tick wäre, wenn du das zählen würdest, wie viele Popel du am Tag.
Ich habe früher, als ich klein war, es nicht ausgehalten, wenn Leute gerülpst haben. Und das konnte ich nicht hören. Und dann habe ich mir immer, nachdem jemand gerülpst hat, musste ich mir dann mit beiden Händen einmal über die Ohren streichen. Wirklich.
Um das wieder auszugleichen.
Um das wieder auszugleichen. Oh, und ich habe noch einen Tick. Ich finde Rülpsen immer noch eklig. Und ich auch. Bin auch so ein bisschen... Ich finde Rülpsen fast noch ekliger als Pupsen. Aber... ich habe einen anderen Tick, ich mag nicht auch nicht so gerne so Gerüche, wenn es so stinkt oder so, dann bin ich ein bisschen empfindlich. Und wenn es so stinkt, dann habe ich immer vor allen Dingen, die Leute dann sagen immer, man soll sich den Mund atmen, was ungefähr nichts bringt, aber das mag ich auch nicht, weil ich habe Angst, dass wenn ich den Mund aufmache, der Gestank in meinen Mund kommt, sich dann mit meinem Speichel vermischt und zu Geschmack wird. Ja, und wenn ich dann den runterschlucke, dann habe ich den Geschmack. Und darum, wenn es so stinkt, mache ich so. Dann wiederum finde ich aber meinen eigenen Speichel so eklig, dass ich eigentlich am liebsten ihn ausspucken würde.
Ja, okay.
Okay, jetzt ist es richtig awkward. Richtig schräg.
Aber so, ja, nee, Gestank. Was macht man denn sonst, wenn man durch den Mund... Nee, das geht ja
auch nicht. Durch, auch nichts.
Nee, gar nichts, einfach wegrennen.
Und sagt, boah, stinkt.
Aber Rülpsen finde ich auch schlimm. Aber es ist auch was man unterdrücken kann. Ich finde so dieses...
Boah, ja, und vor allem ganz schlimm, wenn Leute Wörter sagen und
rülpsen. Boah, nee,
das ist so eklig, das machen Jungs.
Macht man so mit 15 in der Schule,
ja,
oder?
Genau. Ich kenne aber auch Leute, die das heute noch machen. Die dann sagen so, Obst. Oder, hast du Bock mitzukommen? Ja! Boah, das ist immer so derbe eklig. Dann mache ich auch so. Oh.
Nee, das kann ich auch nicht. Es riecht aber auch dann eklig, wenn jemand rülpst.
Es riecht, und das ist so, es kommt so aus dem Magen.
Ja, weil. Aber du hast auch hier geschrieben, 6 Worte, die mich beschreiben, du hast 4 geschrieben.
Ja, sozusagen redet viel, kann man noch dazu schreiben. Kann ich danach noch. Kommunikativ.
Aber ja, reizoffen hast du geschrieben, das passt ja dann tatsächlich sehr gut.
Reizoffen, ich bin sehr reizoffen. Das, vielleicht ist es aber auch nur ein Euphemismus für ADHS. Weil ich kann mich sehr schlecht konzentrieren, wenn ich was lese oder so, dann bin ich überall um mich rum. Was passiert da, wenn da jemand redet oder so? Ich kann auch nicht, wenn jetzt jemand hier mit mir im Café wären oder so, und ich würde mit dir reden und nebenan am Nachbartisch, ich würde lauschen.
Ja,
und das würde meine Konzentration total fertig machen. Und das meine ich mit reizoffen.
Aber du kannst ja trotzdem so Dinge zu Ende bringen oder so. Also du bist ja nicht so, ich fülle das jetzt hier aus. Oh, dann mache ich jetzt noch hier. Also du bist ja schon
fokussiert. Ja, ich bin schon Flow. Ich kann auch schon in Flow reinkommen. Auch beim Songschreiben oder beim Texte schreiben oder so. Da kann ich auch sehr viel Fleiß entwickeln. Aber... Ich bin sehr leicht ablenkbar. Also ich bin auch für Zauberer oder sowas, bin ich leichte Beute, weil ich nichts verstehe. Aber auch erst immer alles geil finde.
Ja, aber so geht es mir auch immer. Ich bin sehr begeisterungsfähig, aber ich glaube, das ist das auch, wenn du schnell begeistert bist von was.
Begeisterungsfähig, das so, bin ich, das will ich auch schreiben. Begeisterungsfähig und kommunikativ, das sind die...
Aber jetzt hast du...
Ja. Sowieso, ich bin eh der Meinung,
sechs Wörter.
Dass, ich habe mal, es gibt so einen Film mit, nee, so eine Doku-Reihe mit dem leider sehr doofen Gérard Depardieu, und der hat im Vorspann, sagt er, ich staune gern. Und auch wenn ich hoffentlich wenig Gemeinsamkeit mit Gérard Depardieu habe, muss ich zugeben, dass ich mich damit total gut identifizieren konnte. Weil ich auch, also mein Lieblingsgefühl ist Staunen. Ja. Einfach, ne, wenn Leute was können.
Ja, oh, ich liebe es, wenn jemand was richtig gut kann. Deswegen mag ich auch so Superheldenfilme oder irgendwie so, keine Ahnung, dann finde ich es immer... Wenn
oder Musiker, die gut spielen.
Ja, krass.
Ich habe ja jetzt so eine neue Band und wenn wir proben, die sind alle so gut.
Ja.
Und manchmal vergesse ich zu singen, weil ich alle so...
geil.
So geil.
Aber was für ein schönes Gefühl, wenn du das mit deiner eigenen Musik, also mit deiner eigenen
Band hast. Ja, also was die daraus machen. Also, weil ich komme dann mal an mit meinem nicht so schlecht, heteromännlich weiß, dann machen die da so geile Sachen draus. Ja. Und du so, geil.
Ich habe so einen Übergang, du warst ja auf Tour dabei, aber du bist ja vorher immer gegangen.
Ich war krank. Ich habe Antibiotika genommen und ich kann es nicht ertragen, wenn andere Leute um mich trinken und ich darf nicht. Das ist wie Schokolade essen, also wenn andere Schokolade essen und ich nicht.
Nee, das war aber dieser, da gibt es so einen Übergang zwischen zwei Songs und da gehe ich von der Bühne und meine Band spielt und ich habe das immer so geliebt, dass ich manchmal vergessen habe, ich muss wieder auf die Bühne gehen, weil ich saß da immer und habe denen so zugeguckt und dachte so, oh ja, cool, ich liebe diesen Part und habe dann immer bin dann immer noch schnell auf die Bühne gerannt, weil das so schön ist, denen zuzuschauen.
Ja,
und,
das ist eigentlich das beste Gefühl. Ja, Staunen, Begeisterung. Es gibt Leute, die sind einfach auch nicht zu begeistern. Oder, wie soll ich sagen, die verbieten sich das vielleicht auch.
Oder einem selbst. Sowas kann ich zum Beispiel, als ich mein Album rausgebracht habe und dann jemandem erzählt habe, der ist Musikproduzent, jetzt spiele ich meine erste Tour. Und er so, ist es nicht normal, wenn man ein Album macht, dann spielt man... Und ich dachte so, hallo, es ist meine allererste Tour. Ich habe sonst immer, habe so Konzerte mit veranstaltet und so, aber dann so meine eigene Tour zu fahren, war für mich halt so, klar, er hat das schon tausendmal erlebt, aber für mich war das was Besonderes. Leute, die sich nicht so mitbegeistern können oder so mitfreuen, sondern einem dann so das, ist aber logisch. Ist das normal? Ist doch normal. So, und ich denke so, und...
Aber es ist meins.
Ja, freu dich doch.
Ja.
Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und er so, super.
Gut, weitermachen. Okay.
Das finde ich halt auch so, wenn Leute halt nicht so sich freuen können oder so selber so sich anstecken lassen können.
Ja, schade. Es gibt eine Frage in dem Buch auch, wo man gefragt wird, ob man im Kino weint. Und das habe ich auch mit einem Ja ankreuzen müssen, wollte ich gerade sagen, aber ich weine leidenschaftlich gerne bei Filmen.
Ja.
Eigentlich ist es das einzige Mal, wo ich weine. Ich weine sonst eigentlich nicht. Aber bei Filmen heule ich Rotz und Wasser. Das findet Nemo. Ja? ganz schlimm auch Lilo und Stitch.
Echt?
Ja, ich weine immer. Wenn ich verkatert bin, weine ich in schwachen Momenten, auch bei Werbung.
Ich auch.
Ja.
Ich weine, aber zum Beispiel jetzt heute habe ich ein Video gesehen, wo das Abtreibungsgesetz in Irland, das Votum von den über 60% und dann siehst du die Frauen und dann kommt dieses Yes und wie die dann, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn sie dann da stehen, sich freuen und dabei heulen und ich saß da so vor meinem Handy und habe auch geweint, weil ich das so toll fand, dass diese Frauen jetzt, das so, und dann, ich bin so eine Minute Video und ich flenne. Also es geht bei mir sehr, ich bin sehr.
Ja.
Alte Männer in Filmen, wenn alte Männer in Filmen weinen, heule ich sofort. Also das ist so mein...
Das
kriegt mich immer.
Alte Männer, ne? Oder alt, sowieso, obwohl bei alten Leuten, es ist immer komisch, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Elternproblem auch, wenn man merkt, dass Eltern Gefühle haben. Das ist immer ein ganz schräger Augenblick.
Ja.
Weil wenn meine Mutter weint, dann weiß man, dass, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Jetzt. Und das ist immer komisch, das ist bei alten Menschen auch so, weil irgendwie alte Menschen sind irgendwie keine Menschen mehr. Und darum sind so sozusagen Gefühle, aber die Edeka-Werbung vor ein paar Jahren an Weihnachten.
Mit dem alten Mann.
Ja, die hat mich natürlich auch abgeholt. Das ist schrecklich.
Ja.
Schrecklich. Aber es, ich will mir das auch nicht verbieten, weil das sind einfach Gefühle und jetzt wird's richtig schlimm. Adorno hat mal gesagt, nur die Gedanken, die man nicht versteht, sind wahr. Und das ist genau das. Man sitzt da, guckt es an und man versteht nicht so richtig, also so interpretiere ich das zumindest, man versteht nicht, warum man weint. Oder man versteht es eigentlich schon, aber trotzdem überwältigt es einen. Und es ist, darum ist es wahr.
Ja.
Es ist wahrhaftiger Teil von dir. Und wenn man sich das verbietet, weil man glaubt, dass man hart sein muss oder männlich sein muss oder dass das ja, oh, das ist ja, oder intellektualisiert und sagt, ja, das ist ja alles Marketingmaschinerie oder Schrie, dann ist es irgendwie drückt man das aus und das ist, glaube ich, nicht gut.
Das stimmt. Ich habe auch manchmal so, ich will auch gar nicht so viel wissen manchmal. Also zum Beispiel haben Coldplay mal für diese Band, die da diesen Unfall, Violet, wie hießen die, Violet Hill? Nee, ich weiß gar nicht, diese Band, die den Unfall hatte, wo die mit einem Transporter über so eine Brücke gefahren sind.
Ja, ne?
So, und da haben die so ein Tribute gemacht. Und ich fand das so toll und ich habe mich da wirklich von meinen Gefühlen so mitreißen lassen und mein Mitbewohner so, ja, aber guck mal, die sind bestimmt beim gleichen Label oder so. Und ich dachte,
ja, genau.
Nein,
genau.
Mach das mir nicht kaputt.
Genau. Ach, ja.
Ja, boah, das war halt so, da habe ich gedacht, Mann, lass mich jetzt mich doch mal freuen oder heulen. Oder auch bei Songs. So manchmal denke ich so, wow, der Song kriegt mich, ich heule. Und wenn ich dann aber höre, ey, da hat jemand 10 Songwriting-Camps gemacht, um endlich diesen Song zu haben, so über weiß ich nicht was, ja. So dann denke ich so, Mann, ich will manchmal gar nicht, ich will das gar nicht wissen. Ich will den Song hören, ich will heulen wollen und wenn dann rauskommt, der hat das mit so, also weißt du so, manchmal will man, ich glaube,
der Weg ist ja auch egal. Der Weg ist egal, das Produkt, also das Ziel, das Ergebnis, das ist wichtig.
Wenn das einem so mitnimmt, für dich würde ich ein Lied schreiben. Dieses Buch ist halt so ein bisschen freundemäßig, ne, das ist so.
Ja, ich würde für dich ein Lied schreiben.
Da wäre ich ja gespannt. Vielleicht über weinende, über Momente.
Über weinende Eltern, weinende alte Männer. Das ist so wie, oder weinende, das ist ein bisschen.
Oder alte Menschen, die alleine essen irgendwo.
Ja. Oh Gott.
Okay, so.
Oh Gott. Ja, alte, ja.
Ja, das mag ich lieber. Hier sind so Ankreuzsachen. Spaziergang, du bist auch Spaziergangsmensch.
Ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan der Bewegung. Und,
Spaziergang oder Mittagsschlaf? Du willst gar nicht.
Ja, nee, ich schlaf nachts. Ich bin auch ein Tagmensch, zum Beispiel.
Ja.
Also ich mag die Nacht gar nicht so gerne. Auch so, oder wenn es dann früh morgens, wenn dann die Sonne aufgeht und dann werde ich immer nervös. Das ist wie so ein drohender Zeigefinger irgendwie. Und dann muss ich nach Hause. Ich mag das nicht, wenn es morgens hell wird.
Aber ich glaube, das ändert sich auch mit der Zeit. So, ich war früher auch viel mehr Nachtmensch und ich dachte, ich habe mir das auch so eingeredet. Ich bin Musikerin, ich muss jetzt nachts irgendwie die Lieder schreiben und so, bis unsere Nachbarin gesagt hat, ab 22 Uhr nervt sie die Gitarre.
Nervt sie.
Aber dann habe ich auch gemerkt, wenn du morgens früh aufstehst und dann den Morgen hast und dann um 11 Uhr denkst, boah, ich habe schon das alles gemacht und es ist erst 11, das motiviert einen. Und dann, wenn man so bis zu einer bestimmten Uhrzeit nichts geschafft hat, dann finde ich, schafft man auch sonst nichts mehr.
Ja.
Oder kennst du das?
Ja.
Um 11 Uhr fange ich an. Oh, 5:55, scheiße, okay, um 12 Uhr fange ich an.
Ja. Ich versuche mir jetzt anzugewöhnen, dass ich morgens aufstehe. Ich stehe meistens um 7 auf.
Boah.
Weil meine Freundin, die arbeitet wirklich. Und dann stehe ich mit ihr auf und mache ihr Frühstück. Und dann versuche ich das Handy nicht anzufassen. Dann versuche ich erstmal Musik zu machen. Und das Handy nicht anzufassen. Und erst wenn der Kopf nicht so verseucht ist.
Ja.
Mit E-Mails und WhatsApp und Facebook und Nachrichten und so. Weil man diese Ablenkung ist, glaube ich, das macht einen, ist nicht gut für einen.
Nee, ich habe das auch, dass ich einfach manchmal, ich träume was, wache auf und ich weiß noch, was ich geträumt habe. dann gucke ich aufs Handy, so Wecker ausschalten oder irgendwie, ja. Und dann ist da eine Nachricht, dann guckt man drauf und ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Ja. Und dann ärgere ich mich so, weil ich mag das so gerne, auch dann irgendwie meiner Schwester erzählen, ey, weißt du, was ich gerade geträumt habe? Und deswegen habe ich mir das jetzt auch, also weil es ja auch irgendwie zu einem Gefühl, also ich finde es irgendwie schön, sich dann nochmal dran zu erinnern. Und dann habe ich echt gemerkt, der Blick aufs Handy und ich weiß es nicht mehr, weil ich sofort in einer anderen Realität bin oder auch im Gespräch. Man unterhält sich, das Handy vibriert, der andere schaut hin und du merkst so, zack, die Aufmerksamkeit ist halt so beim Handy. Und sofort ist man irgendwie kurz raus aus dem Ganzen.
Das ist sehr unhöflich, finde ich auch. Wenn Leute das Handy dann so rausholen und nebenbei so im Handy gucken oder so, nebenbei eine SMS tippen oder sowas.
Also ich finde, es geht, also manchmal ist es ja auch was Wichtiges, dann kann man kurz sagen, ey, sorry, entschuldige. Ja. So, ich habe dann auch die Angewohnheit, immer laut vorzulesen, was ich schreibe. Genau. Weißt du, weil mir das so unangenehm ist. Genau. Hallo, ich muss nur, also weil so im Gespräch lese ich dann die SMS vor, weil es mir halt so peinlich, also ich finde es doof. Ja. Aber ich saß mal beim Essen und jemand hat neben mir den Facebook-Feed so durchgescrollt. Also so in der Gruppe saßen wir und er scrollt da so durch, einfach so aus. Ich dachte, hallo, wir sitzen ja alle beim Essen und du guckst gerade was so ab. Also das fand ich komisch.
Ja, es ist,
Ist so unnötig. Also,
das ist, aber so ist die Welt. So ist die Welt heute.
Du hast schon mal ein Fünf-Gänge-Menü gekocht?
Na klar.
Ja, cool.
Klar. Für meine Mama.
Oh, ja. Was gab's?
Da zu ihrem Geburtstag einmal. Das war, wir haben türkisch gekocht. Da gibt es dann so Köfte. Babunya, das sind so Bohnen und Tomatensoße, weiße Bohnen und Tomatensoße. Dann haben wir Mücver, heißt das, glaube ich, das sind so Zucchini-Puffer. Haben wir gemacht.
Lecker.
Ja, ist geil.
Stimmt, du hast so eine lustige Familien.
Ja, meine Mutter ist Türkin, die ist in Istanbul geboren und war auf der österreichischen Schule und ist dann nach Linz gegangen und hat da meinen Vater kennengelernt. Genau.
Stimmt, deine Geschwister können noch Türkisch?
Und nee, meine Geschwister können kein Türkisch. Mein Vater wiederum kommt aus Lateinamerika, ist Deutscher, ist in Lateinamerika groß geworden und nachdem meine Eltern geheiratet hatten, sind die dann auch nach Lateinamerika gegangen. Da sind dann meine Geschwister geboren.
Ja.
Und dann ist aber der Krieg ausgebrochen, 79, glaube ich, und dann sind sie da geflohen nach, waren erst in den USA, in Minneapolis.
Ja.
Und, dann sind sie nach Deutschland gegangen und dann bin ich geboren. Und darum sprechen meine Geschwister Spanisch und ich nicht. Und meine Mutter wollte mich dann zweisprachig aufwachsen lassen, aber meine Geschwister haben immer gemeckert, weil sie es nicht verstanden haben, Türkisch. Und dann hat sie keine Lust auf den Kampf gehabt und hat dann mich nicht zweisprachig aufwachsen lassen. Darum habe ich eine türkische Mutter, spreche kein Türkisch, und habe Familie in Lateinamerika und spreche kein Spanisch. Aus meiner Kernfamilie übrigens der Einzige, der kein Spanisch spricht. Das ist so, das ist so frustrierend. Das ist auch eigentlich der einzige Vorwurf, den ich meinen Eltern mache. Dass sie das verkackt haben.
Dieses Spanisch, oder?
Ja, weil das einfach ein Geschenk ist. Das ist ein das Türkisch. Also wenn ich jetzt Türkisch und Spanisch spreche, obwohl, weißt du was? Vielleicht würde ich dann Reggae machen oder so.
Ja, vielleicht kommt deine Traurigkeit in deinen Songs dadurch, dass du früher immer so dich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt
hast. Ja, oder ich habe auch überlegt, ob wirklich, ich habe immer so sehr, sehr gefühlvolle, leicht süßliche, dramatische, metaphorische Sprache. Und das ist vielleicht auch so von der türkischen Seite, weil die türkische Musik ist auch immer, oh, ja, das stimmt. Mein Bruder, oh. Und vielleicht ist es deshalb alles.
Das kann sein. Machst du bessere Musik, wenn du traurig bist?
Ja, viel bessere Musik. Das ist leider schlimm, muss ich mir leider eingestehen. Ärgert mich auch. Da arbeite ich dran. Das ist, glaube ich, wie gesagt, ich mache ja jetzt ein Soloalbum und da habe ich einen langen Weg hinter mir, weil ich nicht mehr so traurig und so jammerig und weinerlich schreiben wollte. Und es ist nicht einfach, sich anders zu schreiben auf einmal. So. Ich habe mir noch so viele andere Sachen angehört und auch so die von wegen Lisbeth und so. Ne? Der ist so genial. Also, ich finde, was ich halt an Dingen so geil finde, die Texte sind, das ist so, und das meine ich im positivsten aller Sinne, ja, aber es ist so bla 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 bla. aber es ist trotzdem nicht blöd. Ja, und am Ende hat man nicht das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie bescheuert oder irgendwie banal ist. Mhm. So, aber es ist so ganz leicht. So, und wenn ich einen Text schreibe, dann ist das immer, es ist wie so ein, also bei, von wegen Lisbeth wäre dann so ein Knäckebrot mit Frischkäse, ja. Und wenn, und ich habe so ein richtig, so ein Schwarzbrot. So, so, und da ist dann auch ohne Butter, ja, und Käse.
Käse. Oder Zwiebeln noch.
Und Zwiebeln oben drauf, ja. Und das ist so meine Art zu texten und, man merkt ja auch, wann man gut ist, was für Texte man schreiben kann, was einem so liegt. Und das ist aber, glaube ich, nicht immer das, was die Leute hören wollen. Also was ich meine, die Frage, was man auch selber nicht immer hören will. Man hört ja, merkt ja auch selber, okay, was höre ich für Musik? Ja. So, denkst so, okay, es ist nicht immer diese traurige, dramatische, schwere Kost, sondern es ist auch oft eben was anderes. Und sich da aber da eine Sprache für sich selbst zu finden, die das beides miteinander verbindet, war oder ist für mich wahnsinnig schwer. Ich bin da ja immer noch im Prozess. Weil ich dann auch immer denke, klingt so banal. Das ist so, nein, der Gedanke ist so, es ist zu klein. Ja, es ist so, es ist nicht wichtig genug. Es ist nicht,
geht mir aber auch so,
intelligent genug.
Ja, man denkt immer so, also man will dann was mit einfachen Worten, zum Beispiel einer meiner Songs Auf und Davon. Den fand ich immer so, ey, was sag ich denn? Ich bin da für dich. Und es hat mich aber immer so, der Text ist mir zu, also das war irgendwie, ich dachte immer, da muss doch noch irgendwas hin. Aber ich habe dann halt einfach nur einer Freundin sagen wollen, so, ey, ich bin da und mehr hat's auch nicht gebraucht.
Ja.
Und da aber dann das auch zu akzeptieren, ich muss jetzt hier nicht noch irgendwas Schweres, also irgendwas so Tolles drin haben, sondern ich will dir das einfach nur so mitgeben. Ja. Und das reicht. Das war für mich, also ist auch für mich super schwer. Und ich merke auch jetzt, wenn ich Songs schreibe, dass ich habe letztens mit einem Kumpel einen Song geschrieben und wir haben den dann so gesungen. Und ich dachte so, das bin ich nicht. Das ist, und er hat das aber auch gesagt, so, ey, das ist zu easy. Das ist zu poppig und das ist nicht so, ich fühle mich da unwohl bei, wenn das mir zu leicht von der Zunge geht. So. Das ist ganz komisch, dass man sowas.
Ich habe neulich eine Textzeile, also ich habe jetzt eine Textzeile in einem Stück und seit du da bist, habe ich alles zu verlieren. Ja. Mhm. Und ich habe da so lange drüber nachgedacht und habe es dann auch ein paar Mal live gespielt und gesungen und so und irgendwann habe ich entschieden, hey, es ist einfach zu cheesy, es ist zu hart. Es geht nicht, es ist zu Kunze irgendwie, weißt du? Und ich habe mir gedacht, so würde Popkünstler, würde Burani oder Mark Forster, ich glaube, der würde nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob das zu schlimm ist. Aber
es kommt ja auch immer darauf an, wie man singt. Also wenn man zum Beispiel Texte von XY, also wenn man das so aussingen würde und poppig singen würde, dann wäre es direkt Schlager. Ja. Aber weil du das halt dann so singst, wie du das singst, ist es eigentlich okay. Also wenn du dir jetzt mal wirklich die Texte von Menschen anhörst und die du cool findest selber, die Stimme wegnimmst, die Attitüde wegnimmst und dann den Text, dann denkst du auch manchmal, oh mein Gott, war das, finde ich gut.
Ja.
So, und das ist dann halt manchmal echt fast so Schlagertext, aber in cool gesungen, dann ist es, dann akzeptiert man
das. Die Attitüde, wenn die Attitüde weg ist.
Wenn du dann singst so, seit du da
bist. Genau, seit du da bist.
Habe ich alles zu verlieren. Dann wäre es direkt schlimm.
Nee, so war es auch nicht. So. Aber trotzdem, ich habe mich einfach, ich glaube, ich habe ja zum Eingang haben wir ja gesagt, dass ich einen schlechten Musikgeschmack habe. Und ich habe mir aber mittlerweile, oder versuche ich mir anzugewöhnen, mir in einem Bezug selbst, also in einer Hinsicht selbst zu vertrauen. Nämlich, wenn ich auf der Bühne stehe und wie fühle ich mich? Mhm. Der erste Moment ist immer Soundcheck. So. Schäme ich mich, dieses Lied zu soundchecken?
Ja.
Dann denke ich mir so, oh krass, okay, warum schäme ich mich, dieses Lied zu soundchecken? Ich muss es doch nachher spielen.
Ja, voll. Ja.
Wenn man auf der Bühne ist oder sowas, ist es oft leichter. Aber das ist immer so ein Indikator, dass ich eigentlich nochmal drüber nachdenken müsste.
Ja.
Und mein innerer Instinkt, dem würde ich mir gerne mehr vertrauen, da versuche ich mir mehr zu vertrauen, weil es ist nicht zu erklären. Es ist, Musik ist ja auch das Tolle an Musik, weil Musik ist überirdisch. Mhm. Es ist, Es sind, eine Band steht auf der Bühne, es ist im Grunde nur Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang und Leute flennen im Publikum und du denkst dir, was passiert da? Und das ist die Magie. Das ist,
voll.
Und das ist, darum versuche ich nicht mehr so viel darüber nachzudenken, warum etwas gut ist, sondern einfach nur auf mich selbst zu hören, ob mir das gefällt oder nicht.
Ja. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre das? Aubergine hast du geschrieben.
Ja, Aubergine. Aubergine ist, die Aubergine, finde ich, ist so die Großmutter unter den Gemüsen. Und sie ist für mich, ich verbinde sie auf jeden Fall immer mit der Türkei.
Mhm.
Darum mag ich sie sehr gerne. Sie ist wahnsinnig wandlungsfähig. Man kann sie ja auf dem Grill auch hervorragend so, man kann sie ja, wenn man sie auf dem Grill tut, so halbiert oder wenn man sie im Backofen tut, dann kann man ja auch so dieses, ich glaube, ist es Baba Ganoush? Kann man das kann man damit machen, auch nicht Knoblauch, Oregano, Thymian. Das kann man damit machen, kann sie einfach so in Scheiben grillen. Man kann sie mit Hack auch hervorragend einfach klein schneiden und Hack machen, so eine Art.
Aber ist auch gefährlich, oder? Aubergine kann auch ganz schnell so matschig schmecken.
Ja, kann man. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber wie lange man sie kocht. Aber andererseits ist es auch irgendwie, man kann sie zum Beispiel auch schälen. Und wenn sie schält, dann zerfällt sie so komplett. Und wenn man sie dann ganz lange kocht, dann wird es eigentlich nur so ein
Brei.
So ein Brei, der aber dann sozusagen in was anderem. Genau, ist ein sehr, sehr gutes Gemüse.
Das stimmt. Doch, Aubergine, man kann auch so Aubergine als Lasagneplatte quasi benutzen, wenn man die ganz dünn macht.
Ja, stimmt.
Statt Nudeln. Oh.
Aber sie ist sehr durstig. Sie ist.
Zieht sehr viel Wasser.
Sie zieht sehr viel Fett vor allen Dingen. Wenn du sie brätst, die trinkt im Grunde alles, was du ihr gibst. Und darum ist sie natürlich auch ein sehr. Ist sie in der Hinsicht sehr neutral, weil sie. Weil das, was du mit ihr machst, das macht
so
sie eben auch mit.
So wie du ziehst auch alles so
auf. Ja, ich bin sehr durstig. Ich bin nämlich auch sehr verfressen. Das habe ich auch geschrieben als Wort, was mich ausmacht.
Ja, reizoffen, verfressen, neugierig, höflich, begeisterungsfähig und kommunikativ.
Ich versuche zumindest immer höflich zu sein.
Mhm. Ich finde es aber auch wichtig. Also höflich darf nicht so falsch nett sein, sondern doch höflich ist, finde ich, total wichtig. Nee.
Es gibt ja Leute, die finden das oberflächlich auch. Und auch. Die sagen auch, ja, die Amerikaner, die sind so oberflächlich, weil die immer so höflich sind und so. Und
stimmt.
Aber das verstehe ich gar nicht. Also es ist, wenn man sich kennenlernt oder trifft zum ersten Mal oder auch nur ganz kurz miteinander was zu tun hat, dann kann man doch irgendwie es versuchen, dass es nett ist.
Voll.
Ja, und es ist auch vor allem nicht umgekehrt, es ist ja nicht tiefsinnig, unhöflich zu sein. Jemanden nicht aufgeschlossen gegenüber zu sein, sondern dazu zu machen und sagen, ich kenne dich nicht. Und darum sozusagen muss ich auch erstmal so reserviert sein im Umgang mit dir.
Mhm.
Das ist ja nicht tiefsinnig. Das ist ja, und darum versuche ich den Menschen eigentlich immer eben gegenüber offen zu sein und höflich zu begegnen. Weil das Problem ist, man trifft die ja auch oft manchmal wieder. Ne? Als ich mit dem Typen von Leoniden im Auto saß, da saß ich nicht mit dem Typen von Leoniden im Auto, sondern mit Zinschauer.
Mhm.
Ja. Und
stimmt.
Da habe ich dann rumgeonkelt. Ne? Und dann irgendwann war da dann der Sänger von Leoniden. Und dann dachte ich mir, fuck, jetzt hat er hier so rumgeonkelt.
Oh, dein Song für die Ewigkeit.
Oh, siehst du, ich habe einen schlechten Geschmack.
Nee, Mr. Brightside.
Doch, es ist ich habe eine leidenschaftliche Schwäche für die Killers. Also zumindest für die Hits. Ist natürlich, wahrscheinlich würden viele das sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so eine stilsichere Wahl, aber es ist einfach ein Überhit.
Voll.
Es ist ein unglaubliches Lied.
Und so leid, also ist immer der gleiche Text, ne? Und das ist halt einfach.
Ja, hammer. Und es kommt dieses Freude schöner Gotterfunken-Solo. Das geht dann irgendwie anders weiter, aber es ist so. Doch, es macht mich fertig jedes Mal.
Geil, aber alleine auch das Ende, wo man so.
I never. Vor allem singt er eigentlich I never? Und vor allem I never what?
Ja.
I never. I never. I never eat.
Sollen wir mal eine E-Mail schreiben?
Ja.
Entschuldigung, wir haben
Brandon, this is Dennis.
Ich habe Mutterbooty im Molotow samstags. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein Zettel geschrieben für Flippo, dem DJ, den hingelegt und drauf und konntest immer so Songwünsche draufschreiben. Ah, okay. Dass ich die Sicherheit habe, dieser Song läuft, auf jeden Fall, wenn ich da bin noch. Dann habe ich immer Radar Detector und Mr. Brightside aufgeschrieben. Ich glaube, die haben mich wahrscheinlich gehasst. Oh Gott, da ist sie schon wieder. Oh Gott.
Naja, aber Mr. Brightside müssen die ja spielen. Die, ja. Das, jede Indie-Disco spielt Mr.
Ja.
Brightside.
Ah, das war immer toll. Ah, Mr. Brightside. Du hast schon mal einen Körperteil von dir auf einem Kopierer kopiert.
Klar. Jedes.
Oh, jedes?
Nein, mein Gesicht.
Einen Knutschfleck an einer sichtbaren Stelle gehabt. War es unangenehm?
Ja, da habe ich einen Rollkragenpulli dann getragen. Und dann hat meine Schwester aber rausgefunden, dass ich einen Knutschfleck habe.
Oh no.
Und dann hat sie tierisch gelacht. Und dann habe ich gesagt, aber erzähl das nicht meinen Eltern. Erzähl das nicht meinem Papa. Und dann saß ich in meinem Zimmer mit meinem Rollkragenpulli und habe Schlagzeug gespielt. Völlig schwitzend. Und dann kommt mein Vater rein. Und mein Vater guckt mich an und sagt, schicker Rollkragenpulli. Und ich so, ich wusste es, meine Schwester hat mich natürlich sofort ans Messer geliefert.
Geil.
Ja, ja. Ja. Ach ja. Warum macht man Knutschflecke eigentlich? Was ist das?
Hab ich nie verstanden.
Markierung.
Ja,
ist Markierung,
das ist
oder?
Ist so wie so ein Hund, der irgendwo hinpisst.
Ja, beziehungsweise auch irgendwie, oder glaub, es ist passiert. Revier. Ich hab's getan.
Ich hab geknutscht. Ja.
Ich war intim.
Vor allem, das passiert ja nicht mal eben so, sondern man saugt sich ja so richtig fest, um etwas zu erzeugen, zu zeigen.
Ja.
Ich habe dieses Stück
Und man
Stück
lässt auch
Haut
gewähren.
In meinem Mund. Ja, ja, stimmt.
Man lässt auch gewähren. Das ist so, man merkt das ja. Das ist nicht so, als wenn man, wie könnte das passieren? Nanu? Ja. Nein, es ist einfach, man merkt das. Es ist ja, dauert ja Zeit.
Ja. Ich weiß noch, auf Klassenfahrt, als Rosalie einen Knutschfleck hatte, das war für uns alle ein totales Highlight von Matze. Oh, und dann hat sie so einen Schal getragen und alle wussten natürlich, warum sie den Schal trägt. Weil alle haben auch aber was für eine Aufregung. Der Knutschfleck.
Ja, das ist ja auch das Spannendste, was es gibt. Irgendwie, was? Sie hat krumm geknutscht.
Ja.
Ich hab nie geknutscht.
Die sind auf Klassenfahrt zusammengekommen und ich habe für sie Männer sind Schweine umgedichtet in Rosalie und Matze.
Rosalie und Matze sind Schweine?
Nein. Wie ging das noch? Rosalie, ich liebe dich, du bist
das ist die einzige für mich.
Und dann haben wir dann mal, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall dann halt in schön als Liebeslied umgedichtet. Das war toll, in der 7. Klasse. Im Forstpraktikum.
Forstpraktikum?
Ja.
Ah, du hast ja auf der Waldorfschule.
Ja.
Wie war das?
Das war toll. 2 Wochen. Im tiefsten Winter sind wir in den Wald gefahren.
Und habt ihr gezeltet?
In so einer Jugendherberge. Und dann haben wir halt einfach Bäume abgesägt und zum Beispiel Astrein gemacht. Weißt du, das Wort Astrein, das ist ja Astrein.
Wenn kein Ast mehr am
Stamm
ist.
Kommt daher, dass du mit so einer Säge unten am Baum stehst und ganz die unteren Äste ganz nah am Baum halt absägst, dass diese Äste im Holz nicht entstehen. Weißt du, diese runden Löcher hier, die... Und wenn das Ast rein ist, das heißt, dann siehst du diese runden Löcher, dunklen Flecken nicht. Da ist kein Ast dran gewesen.
Kann der Baum leben, wenn er keine Äste hat?
Ja, unten machst du es halt ab.
Ach so, unten? Ja,
genau. Unten ist dann das astreine Holz. Und wir haben halt einfach Nackenschmerzen bekommen, weil wir die ganze Zeit mit dieser Hochsäge da die Äste unten abgesägt haben und das Ast rein gemacht haben.
Ja. Hat euch dann der Förster, hat euch sozusagen billige Arbeitskräfte.
Ja, aber es war super. Wir haben dann halt einen Baum gefällt, den entastet, den geschält, also so eigene, einen Hochsitz haben wir damit gebaut und das 2 Wochen lang und haben nebenbei Knutschflecke enthüllt und
gemacht.
Oh, Party enthüllt. Auch gemacht, wo sich dann am Ende jemand in der Toilette eingeschlossen hat und so geweint und so und dann war wieder Drama und einer ist am Treppengeländer geklettert und wollte sich umbringen und was halt so auf Klassenfahrt ist.
Auf
wenn man so drüber nachdenkt, was für Dramen
entstehen. Bei uns hat mal ein Mädchen dann mit den älteren Jungs von einer anderen Klasse abgehangen und hat dann mit denen gekifft.
Boah,
Das war so krass. Ich fand nur, ich fand nur doof, dass sie mit älteren Jungs abgehangen hat.
Ja.
Das ist immer unfair.
Wärst du gern 15 cm größer?
Oh.
Gemeine Frage.
15 cm größer, dann wäre ich 1,85. Ja, nee. Ich wäre viel lieber was anderes. Wir hatten mal in Mathe, da haben wir über den goldenen Schnitt geredet in Geometrie. Und der Lehrer hat gesagt, dass Menschen auch dem goldenen Schnitt entsprechen, also Breite und Länge. Und die Hausaufgabe war dann, sich zu vermessen. Ja. Und es hat bei allen gestimmt, außer bei mir. Okay? Also, ich bin halt ein Ringer. Ich bin klein und habe kurze Beine und einen breiten Oberkörper. Es gibt auch, ich gucke gerne diese ganzen, diese Daily Show und so, diese ganzen amerikanischen. Und die haben ja immer alle Anzüge an. Und die sehen immer alle so derbe Slick aus und so Colbert und alle immer so mega schlank und so. Und ja, yeah. Wenn ich einen Anzug anziehe, ich sehe aus wie ein Türsteher. Ich sehe aus wie so ein Mafiosi. Es ist schrecklich. Darum ziehe ich auch nicht gerne Anzüge an. Weil, gleich geht's auf die Schnauze.
Ich glaube, du wärst aber auch anders geworden, wärst du größer gewesen.
Ja, also. Auf jeden Fall. Es ist, man muss dann andere Strategien. Entweder man ist schön oder man ist witzig.
Ja, aber es ist halt so. Ich habe halt auch so über Größe, meine Schwester ist ja sehr, sehr groß und ich bin immer in der Familie die Kleinste gewesen. So,
und dabei bist du auch groß.
Und ich bin 1,76 und unter meinen Freunden war ich immer eine der Größten. Und das war halt immer so, echt, also so zu gucken, was ist eigentlich groß, fühle ich mich unwohl. Manchmal wäre ich gern kleiner. Ich finde auch, man hält sich halt anders. Man geht ja immer so, lässt die Schultern so mehr hängen auf Gruppenfotos und sieht dadurch einfach blöder aus, weil man versucht halt nicht so groß dazustehen. Und wenn du dich aber streckst so und dann daneben stehst, dann siehst du direkt aus wie so eine Mutti, die da so daneben ist.
Also, Tante Antje.
Ich nehme euch jetzt mal hier in den Arm. Und deswegen auch so Körperhaltung und so. Ich finde, so Körpergröße, das macht schon irgendwie was anderes mit
einem. Auf jeden Fall.
Ich bin zurückhaltender, glaube ich, dadurch gewesen früher, weil ich halt immer so, man wirkt auch immer direkt so ein bisschen, man guckt halt auf Menschen eher drauf und deswegen finden Leute auch einen direkt so. Kleine Menschen sind oft lauter, habe ich das Gefühl.
Vielleicht, also, ja, die müssen lauter sein.
Ja, denken sie.
Weil man sie nicht sieht.
Ja.
Ja. Ich bin ein bisschen laut. Ich wäre auch ein sehr schlechter Agent. Ja, ich wäre kein guter Agent. Ich bin Fall auf in einem Raum. Aber vor allem, wenn ich im Flugzeug sitze, bin ich glücklich, dass ich so klein bin, wie ich bin.
Oh ja, das stimmt. Mitfahrgelegenheiten auch.
Ja, ich merke das auch immer beim Sport. Ich mache ja Kickboxen.
Ah.
Ja, nicht mehr so fett sein ist das Motto für 2018. Und da merke ich dann immer, dass ich nicht so hoch komme mit den Beinen. Und wenn ich kämpfe, bin ich eher immer so, konzentriere mich immer so auf die Nieren, auf den Bauch. Und anstatt auf nicht so auf den.
Also ach, schön.
Ja, sehr gut.
Cool, ja, dann gehst du noch zum Sport, ist doch schön.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für den Kuchen auch.
Vielen Dank, dass du da bist. Ja, das gebe ich gleich an Maike weiter.
Ja, oder sage ich ihr selbst.
Ja, die freut sich. Die freut sich. Ey, danke, Dennis.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Herzlichen Dank fürs Zuhören bei Antjes Freundebuch zusammen mit Dennis Jaspersen. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine lustige Zeit wie wir und eine gute Zeit mit dem Podcast. Und ich freue mich immer mega doll, wenn ihr auf Instagram Stories macht, wenn ihr den Podcast hört. Das ist immer richtig schön, auch wenn ihr mir schreibt. Und ja, macht das bitte gerne weiterhin. Das ist das Tollste. In 2 Wochen geht's weiter mit Max Lessmann, dem Sänger von Vierkant-Tretlager und seinem Soloprojekt Max Richard Lessmann. Er hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Klatsch und Tratsch. Und das wird auch sehr, sehr lustig. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Adventszeit. Und wenn ihr dem Podcast folgt oder abonniert, hilft mir das mega. Und ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja, ich freue mich einfach. Erholt euch gut, esst schön viel Kekse und trinkt viel Glühwein. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ganz, ganz viel Liebe von Antje Schumacher. Bis bald.